Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und ein dreimaliges Kölle. Ja, super, sehr gut.
Alaf!
Nationalteam.
Am ersten Mal, ob ich Helau rufen soll, aber dachte mir, das kneife ich mir.
Boah, dann wäre was los gewesen.
Das
Dann wäre was los gewesen.
dachte ich mir.
Aber ist ja okay. War ja gut. Schön, dass du am Morgen auch so spontan bist. Ja, wie ihr raushört, die Karnevalsfolge. Heute ist der 11.11. Es ist früh am Morgen, und wir haben uns tatsächlich wieder zusammengerafft, um 8 Uhr den Podcast zu machen.
Das
Ja, wie geht's dir?
stimmt, ja. Ja, ganz gut, würde ich mal sagen. Ganz gut.
Ja, das
Hast
ist
du
echt.
denn jetzt auch Luftschlangen und so eine Dröhne und ein Partyhut hast du auch? So stelle ich mir das jetzt vor, wenn ich jetzt.
Ja, natürlich, der Partyhut sitzt. Ich habe
Sehr gut.
tatsächlich
Leicht
kurz.
schief natürlich, leicht schief. Er muss natürlich leicht schief auch sein,
Ja, natürlich, wie es für einen guten Jack gehört.
ja.
Ich hab tatsächlich überlegt, ob ich so eine Dröte auftreibe und dreimal Dröte zum Anfang.
So eine, die so
Aber
aufrollt, so, oder was?
ja, genau an so einen habe ich gedacht. Aber ich habe leider keine mehr gefunden und ich habe beim Einkaufen auch nicht mehr daran gedacht, irgendwie noch so ein billiges Ding zu kaufen.
Ja.
Aber ich glaube, damit hätte ich dann zu sehr überrascht und da wäre die Stimmung ungefähr genauso gut wie jetzt gerade.
Ja, kann nicht sein.
Uff. Aber man muss auch sagen, leider darf man ja nicht feiern. Wobei, wenn ich aus dem Fenster gucke, will man vielleicht auch gar nicht feiern, weil das Wetter ist ziemlich schlecht hier.
Wobei, das gehört doch eigentlich fast dazu, oder? Dass das Wetter nicht so geil ist.
Ja, lass mich mal überlegen. Die letzten Male hat es auf jeden Fall immer irgendwie geregnet oder es war ziemlich kalt.
Ja.
Aber ja, dieses Jahr fällt es ja tendenziell ins Wasser, also richtig.
Ja.
Von daher perfekte Zeit, um einen Podcast zu machen.
Das stimmt, das ist korrekt. Gut, noch ein bisschen früh, das lass mal kurz nochmal so hingeschätzt, aber ansonsten gebe ich dir natürlich vollkommen recht.
Aber ich muss sagen, also ich bin eigentlich gerade ziemlich gut gelaunt, wie man vielleicht auch hört.
Okay.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir.
Ja, fangen wir an.
Fangen wir diesmal mal ein bisschen anders an.
Oha.
Eine kleine Frage an dich, ob du auch aufmerksam warst.
Jetzt geht's los hier. Erst da muss ich schnell reagieren. Jetzt hier die nächste Frage. Es ist unglaublich.
Ja, siehst du mal. Brosinski, González, Cunha, Mateta, Kruse und Sabitzer. Was haben diese 2, 4, 6 Leute gemeinsam?
Hätte mal auf Elfmeter getippt, aber
Boah, das ist stark. Das ist stark. Haben
dass sie
alle 6
Elfmeter
Elfmeter reingemacht.
geschossen haben, wahrscheinlich auch alle sechs, na doch, alle sechs reingeschossen bestimmt. Gut, okay, was weiß ich, aber Elfmeter geschossen auf jeden
Sie
Fall.
haben auch tatsächlich alle 6 verwandelt. Das waren dann Elfmeter 29 bis 34 in Folge, die in der
Glück.
Bundesliga reingemacht wurden.
Ach so, ja.
Bis zum Wolfsburg-Hoffenheim-Spiel hielt die Serie auch. Dann kam Weghorst und Dabur. Also Weghorst hat die Serie beendet, weil er den neben das Tor gesetzt hat und Dabur hat ihn auch verschossen, aber wäre egal gewesen, die Serie war ja vorbei.
Ja.
Und dazu hätte ich, dass Max Kruse, der den 33. Elfmeter in Folge reingemacht hat, eine 100%-Quote hat. Von 16 Elfmetern hat er alle 16 reingemacht.
Stimmt.
Und er ist jetzt mit Ruhrpott-Legende und Bochumer Bundesliga-Rekordtorschütze Hans-Joachim Abel gleichgezogen, was Elfmeter angeht, also quasi 100%, 16 von 16.
Ja.
Was finde ich schon ein ziemlich solider Wert ist.
Ich glaube, oft, wenn man an den Rekord denkt, wäre der letzte Fußballer gewesen der Bundesliga, Max Kruse, auf den man irgendwie kommt, finde ich. Also.
Ja, das ist richtig. Also, ich finde es stark.
Aber
Kleiner
cool, ja.
Funfact zum Start.
Das auf jeden Fall,
Ja, geh mal rein in die Elfmeter-Orgie vom 6. 7. Bundesligaspieler.
ja.
Ähm, Ja, Bremen, Köln, passt ja. Schön. Freitagabend. Ja, die erste und auch die einzige Torchance in der ersten Halbzeit hatte Mbom nach 45 Sekunden, so ziemlich genau. Ja, es war ein 1-1, muss man noch sagen. Viel zu viele individuelle Fehler. Offensiv war da nichts drin. Der FC hat sich hinten eingeigelt und hat die Bremer das Spiel machen lassen. Was dann auch zur Folge hatte, dass es 67% Ballbesitz für Bremen gab. Aber die waren tatsächlich ein Stück weit überfordert, dass sie zu Hause gegen Köln so dominant spielen mussten und auch so viel Ballbesitz hatten.
Ja.
Ja, und dann hat es eigentlich zum Spiel gepasst, dass die Tore durch ein Eigentor zustande gekommen sind und einen Elfmeter. Ja, kann man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Das war kein gutes Bundesligaspiel.
Ja, ich glaube, Pin, der Kommentator hat gesagt, und das fand ich, hat es auch genau auf den Punkt getroffen. Ich glaube, er meinte, in einem äußerst schwachen Bundesligaspiel trennen sich Werder Bremen und Köln 1 zu 1.
Ja, das ist richtig.
ist aber noch gut. glaube, das trifft es sehr gut auf den Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Timo Horn hat sich noch verletzt.
Stimmt, ja.
War ein bisschen unübersichtlich, bei was er sich da wie verletzt hat und wo er sich verletzt
Ja,
hat. Auf einmal stand er da an der Seitenlinie und Ron-Robert Zieler musste ins Tor. Auf jeden Fall dahingehend gute Besserung. Aber auch mit Timo Horn hätten sie da jetzt nicht gewonnen. Das kann man auch mal dazu sagen. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter, oder nicht? Das
Schnell weiter. Das ist eine
hat
gute Idee.
dann ja, dann, was hättest du denn gerne vom Samstag?
Boah. Ja, ich habe hier ganz oben Leipzig-Freiburg.
Gerne.
Gehen wir mal so vor, bevor wir hier durcheinander kommen. Die Freiburger auswärts in Leipzig. Leipzig gewinnt zu Hause 3 zu 0, relativ deutlich. Ja, es war vielleicht gar nicht so deutlich, wie es jetzt das Ergebnis sei. Freiburg hatten schon auswärts ganz gute Möglichkeiten, auch ein bisschen die Leipziger zu ärgern. Und dann war es aber Konaté, ich glaube nach einer Ecke in der 26. Minute, das 1 zu 0 bringt.
So eine Freistoßvariante.
Oder Freistoßvariante, irgendwie sowas, genau. In der 26. Minute, wie gesagt, bis dahin hatten die Freiburger schon durchaus auch ihre Berechtigung, da mitzuspielen und ein bisschen sich Hoffnung zu machen, das Spiel durchaus eng zu gestalten. Dann aber halt in der zweiten Hälfte, 17. Minute, dann der Foul-Elfmeter, wie wir es eben schon kurz angesprochen haben, auch eher schmeichelhaft. Und dann ganz zum Schluss Angelinho mit einem schönen Freistoß. Also. Keine Spiele aus dem Tor heraus, wollte ich schon sagen. Schönen guten Morgen. Keine Tore aus dem Spiel heraus für die Leipziger. Was ja so an sich auch schon für eine gute Leistung an sich der Freiburger spricht. Trotzdem keine Punkte mitgenommen. Die Leipziger gewinnen wieder und ja, festigen damit dann ihren zweiten Tabellenplatz.
Ja, vor allem direkt nach der Halbzeit hat ja der SC ziemlich gute Chancen und ziemlich gut auch nach vorne gespielt. Da hätten sie meiner Meinung nach auch ein Tor verdient gehabt, aber war das die Ecke, als Gulaschi da einen super Reflex rausholt? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat Gulaschi Leipzig da noch das 1-0 gerettet und dementsprechend dann auch den Sieg. Ja, über das Freistoßtor von Angelinho war natürlich auch Weltklasse. Ja, ich habe da jetzt tatsächlich auch nicht mehr viel anzufügen. Du hast perfekt alles so gesagt.
Sehr gut.
Ist stark. Ist stark. Gehen wir zum deutlichsten Ergebnis des
Ja.
Spieltags. Also ein bisschen in der Höhe, fand ich unerwartet kam, auf dass jeden Fall, ja. Union Berlin zu Hause 5-0 gegen Bielefeld gewinnt.
Ja.
Ich glaube, Neuhaus hat zur Halbzeit gesagt, der Trainer von Bielefeld, dass er, wenn er dürfte, am liebsten alle ausgewechselt hätte. und das trifft es tatsächlich auch. Nach 3 Minuten hat Endo schon das 1-0 gemacht für Berlin, was ja vermeintlich als Abseits deklariert wurde, was aber durch den Videoschiedsrichter dann doch umentschieden wurde und somit gezählt hat. Ja, also für Arminia war es ein sehr gebrauchter Tag. Der war tatsächlich kaum was Gefährliches offensiv. Sie hatten zwar 6 Torchancen laut Statistik, aber ja, da war, fand ich jetzt nichts, was Lute da irgendwie ein bisschen gefährdet hat.
Ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, dass bei schnellen Kontern und Gegenangriffen waren sie jetzt am Samstag komplett überfordert.
Ja, ja.
Und ja, man muss auf jeden Fall noch Max Kruse hervorheben. Der war immer anspielbereit, hatte richtig Bock auf Fußball. Solide Leistung von ihm. Und er hat auch ein Tor selber gemacht und eins vorbereitet. Und zwei sogar vorbereitet.
Ja, 2 vorbereitet.
Und bei einem hat er noch den vorletzten Pass gespielt, also Kruse war on fire am Samstag. Und Jürgen gewinnt auf jeden Fall verdient, aber in der Höhe, naja, kann man vielleicht drüber streiten, aber ja, Geschenke muss man annehmen.
Ja, in Bielefeld einfach viel zu viele leichte Fehler auch irgendwie drin, die dann den Unionern direkt irgendwie reingespielt haben, dass sie schnell und direkt nach vorne spielen konnten, dann stand, wie ich fand, immer die letzte Kette irgendwie viel zu hoch, dass die immer sehr schnell irgendwie überspielt war und das hat den Berlinern genau gepasst, dass sie da reinspielen konnten und ja, völlig verdient am Ende.
Ja, haben ja beide auch so vorausgesagt, dass Union das Ding gewinnt. Ja. Also immer so am Rande.
Ja, lass lieber nicht drüber reden.
Okay, schade. Ja, kommen wir doch zu einem Spiel, was keiner von uns beiden richtig getippt hat. Zum eigentlichen Topspiel des Wochenendes. Mainz gegen Schalke. Nimm uns doch mal ein bisschen mit nach Mainz.
Ja, es war eigentlich fast wie zu erwarten, so ein offenes Spiel, beide wollen die 3 Punkte, beide hätten sie auch liebend gerne gehabt und am Ende geht es 2-2 aus und niemand ist so richtig zufrieden. Ja. Mainzer führen 2-mal, 1-0, dann gleichen die Schalke aus durch ein wunderschönes Freistoß von Marc Uth und dann gehen sie auch 2-1 in Führung durch einen Elfmeter. Und im Endeffekt geht es aber 2-2 aus, weil durch, glaube ich, ein Eigentor in der 82. Spielminute die Schalker ausgleichen. Die Mainzer vorher ein bisschen verpasst, das Spiel zuzumachen durch einen 3-1. Ich glaube, dann wäre es höchstwahrscheinlich gegessen gewesen. Und so kommen die Schalker 2-mal zurück. Es war über weite Strecken, wie ich fand, ein relativ offenes Spiel. Viel Kampf natürlich dabei, fußballerisch hochklassig, eher nicht. Im Endeffekt, glaube ich, können die Schalker dann so ein bisschen eher mit leben, weil sie sagen, hey, 2-mal zurückgelegen, im Wenigsten nicht verloren, wir haben Moral gezeigt, 2-mal zurückgekommen. Ja, aber im Endeffekt bringt es halt beiden Mannschaften so richtig, nicht so richtig was. 2-2.
Ich fand sogar, dass es phasenweise ganz ansehnlich war. Also ich dachte eigentlich, dass es so ein richtiger Krampf und Kampf wird. Der Kampf war es dann auch im Endeffekt. Aber es war ja auch irgendwie klar, dass dieses Spiel so zu Toren kommt, wie es eben zu Toren gekommen ist, durch Elfmeter, Freistöße und ein Eigentor.
Ja.
ja, im Endeffekt keiner zufrieden, aber immerhin nicht verloren. Muss man mal dazu sagen.
Ich denke auch. Der Kicker hat geschrieben, spannend, aber fußballerisch limitiert.
Oh, ja. Oh, oh, ist.
Auch schön.
Gehoben ausgedrückt, das ist ein, ja, ein Krampf war. wobei die Statistik ja eigentlich ziemlich deutlich für Schalke spricht.
Auch, ja.
67% Ballbesitz und 21 Torschüsse. Aber die Frage ist auch, was als Torschuss gewertet wird. Wenn da alles gewertet wird, was zwischen den beiden Eckfahnen irgendwie einschlägt. Ja. Das ist halt auch schwierig. apropos schwierig, aber wieder auch eine super Überleitung. Augsburg gegen Hertha BSC Berlin. Die Berliner gewinnen 3-0 in Augsburg. Schwierig, weil es relativ lang gedauert hat, bis beide Mannschaften so richtig im Spiel waren. Man könnte auch anders sagen, das Spiel hat sich dem Wetter angepasst. Es war nämlich sehr trübe und nass in Augsburg am Samstag.
Sehr neblig, ja. Ich dachte, es werden wohl ein paar Pyros gezündet, aber es war nur Nebel.
Da ging das Fanherz, das Ultraherz von manchen bestimmt schon wieder auf, dass endlich wieder Rauchschwaden durch die Stadien ziehen. Stattdessen war es nur Nebel. ja, also verdienter Sieg für die Berliner. Sie hatten noch eine ziemlich gute Chance von Piontek, der den Ball aus 16 Metern sehenswert an den Pfosten wuchtet. Ja, aber an sich gibt's ja, jetzt habe ich jetzt auch nicht allzu viel dazu aufgeschrieben, weil es einfach eher so noch ein durchwachseneres Spiel war, vergleichbar mit Bremen-Köln. Ja, und auch die Berliner mussten eine Hiobsbotschaft hinnehmen, denn bei dem Elfmeter zum 1-0 hat sich John Córdoba wohl verletzt und es sieht wohl auch so aus, dass er etwas länger fehlt. Es hat einfach am Ende die Entschlossenheit vor allem bei den Augsburgern gefehlt, da dann noch das Tor zu machen und dann vielleicht den Sieg mitzunehmen, um die obere Tabellenposition, die sie vor dem Spieltag inne hatten, zu verteidigen.
Ja. Ich glaube, war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg für die Hertha, die ja schon letzte Woche gegen Wolfsburg auch nah dran war, die 3 Punkte mitzunehmen. Diesmal vom Ergebnis natürlich relativ deutlich. Für sie, glaube ich, sehr wichtig und ja, sind, glaube ich, jetzt 12. mit 7 Punkten nach 7 Spielen.
Ja. Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig für die Erwartung. Weil der Big City Club ist momentan Union, die 5 Punkte mehr haben. Da muss Bruno noch ein bisschen liefern.
Das stimmt. So, Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Ja, an sich glaube ich für den neutralen Beobachter ein ganz, ganz schönes Spiel. Erste Halbzeit pro Stuttgart, zweite Halbzeit pro Eintracht und somit kommen wir dann letztendlich auf ein 2-2. Die Stuttgarter durch Konter eigentlich immer relativ gefährlich gewesen, haben schnell nach vorne gespielt bei Ballgewinn, gehen in der ersten Halbzeit dann 2-0 in Führung. Das 1-0 auch wieder durch einen Elfmeter. Und dann die Eintracht aber in der zweiten Hälfte deutlich zwingender, was die Aktionen nach vorne anging und deutlich gefährlicher. Und somit kommen sie dann zum 2-1 und zum 2-2 in der 75. Und danach drängen sie noch auf das dritte Tor, was sie aber nicht mehr auf den Rasen bringen können. Ja, hatten gerade auch in der ersten Halbzeit in Frankfurt auch schon so 1-2 Gelegenheiten, wo sie eigentlich eins hätten machen können. Dann hätten sie vielleicht noch höhere Chancen auf einen Sieg auch gehabt in Stuttgart. Aber so letztendlich, ein schönes Spielchen. Und viele Torchancen über weite Strecken. Hat, glaube ich, ganz gut unterhalten. Und im Endeffekt, glaube ich, geht es so in Ordnung, das 2 zu 2. Eine gerechte Punkteteilung würde ich da mal von sprechen.
Ja, kann ich nur zustimmen. Das 3-2 wäre dann auch noch zu viel des Guten gewesen, wenn man 2-0 zurückliegt in Stuttgart. Die Stuttgarter hatten auch noch einen Lattentreffer durch Klimowitz, glaube ich, beim Stand von 2-0. Also wenn er da war, glaube ich, Kopfball, wenn der dann doch hinten reinfällt, dann ist das Ding auch gelaufen. Ja, die Frankfurter hatten tatsächlich auch durch Chor noch gute Möglichkeiten, der sich aber dann nicht traut, das Ding mit Vollspann drauf zu hämmern, sondern er die Seite nimmt und schiebt. Ja, ich fand es tatsächlich dann auch so im Großen und Ganzen ein unterhaltsames Spiel. mit vielen Höhen und Tiefen. Ja, verdiente Punkteteilung in Stuttgart. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu dem Topspiel Samstagabend. Der Klassiker Dortmund-Bayern. Ich würde sagen, Topspiel passt zu dem Namen. Topspiel passt zu dem Namen. Auch gut. Topspiel passt zu der Ansetzung und hat auch zum Spielverlauf gepasst und auch zum kompletten Spiel.
Stimmt, ja.
Tempo drinne, es ging hin und her, es waren kaum jetzt langweilige Phasen. Man hatte tatsächlich, ich habe es mir aufgeschrieben und dann hat es kurze Zeit später auch der Kommentator gesagt, dass man grundsätzlich Angst haben muss, dass jetzt irgendwas passiert. Also man konnte jetzt nicht mal eben kurz weggehen, ohne Angst zu haben, dass man da jetzt ein Tor verpasst, sondern man musste quasi immer davor bleiben, weil das Spiel so gut war, dass da aus jeder Situation was Gefährliches hätte passieren können.
Ja.
Es hat zwar ein bisschen gedauert, bis dann das erste Tor gefallen ist. Es war dann Reus kurz vor der Halbzeit mit dem. Aber David Alaba antwortet prompt in der 4. Minute der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit, mit einem abgefälschten Freistoß zum 1-1. In der zweiten Halbzeit macht Lewandowski dann das 2-1, Sané legt es 3-1 nach und ja. Wie es zu dem Spiel gepasst hat, macht Erling Haaland dann noch irgendwann so, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Minute, aber du wirst sie uns bestimmt gleich sagen. Das 2-3, wo dann nochmal ein bisschen Spannung aufkommt. Und dann hat tatsächlich Marco Reus kurz vor Schluss quasi den Elfmeter auf dem Fuß, aber er setzt den schönen Rückpass drüber. Und somit gewinnt der FC Bayern München das Topspiel 3-2 in Dortmund.
Yes, 83 Minuten war's. Wir waren
83.
2 zu 3. Ja, es war wirklich alles drin. Ja. Es war Videoschiri war drin, gelbe Karten waren drin, viele Tore waren drin. Ich glaube, was gefehlt hat, Elfmeter war leider nicht drin. Ja. Elfmeter hat
Ja,
noch
stimmt.
gefehlt und rote Karte. Das wären noch so die zwei Sachen, wo ich gesagt hätte, geil, das wäre es noch gewesen. Aber trotzdem wirklich ein schönes Spiel. Die Dortmunder aber halt, fand ich, zu oft. Zu ungenau, haben halt dann wirklich zu oft die Bälle schnell hergegeben, was natürlich dann den Bayern halt so in die Karten spielt, ja, mit dem Spiel, was sie an den Tag legen. Und dann wird halt wirklich schwer. Und somit fand ich es dann auch fand ich, ging es schon in Ordnung, dass die Bayern das Spiel gewonnen haben, weil sie schon mehr vom Spiel hatten. Die Dortmunder nicht wirklich oft das gut rausgespielt, oftmals schnell die Bälle irgendwie wieder hergegeben. Und demnach, finde ich, geht es dann schon in Ordnung. Schlechte Nachricht auch für die Münchner. Joshua Kimmich hat sich verletzt in der, glaube ich, Mitte, Ende der ersten Hälfte. Er hat erst hatte man noch an eine Kreuzbandverletzung gedacht. Das ist zum Glück nicht eingetroffen. Es war nur irgendwas am Meniskus. Und er wurde anscheinend auch schon operiert und wird höchstwahrscheinlich, glaube ich, zum Anfang des Jahres, so im Januar oder sowas, wieder auf dem Platz stehen können. Auch natürlich für die Nationalmannschaft keine guten Neuigkeiten. Aber ja, mal sehen, wie man damit umgeht. Ja, ein schönes Topspiel auf jeden Fall.
Zwei Abseits-Tore waren noch dabei. Lewandowski
Stimmt, ja, zweimal.
war zweimal auch relativ knapp. Aber es war Abseits. Korrekt gesehen, beziehungsweise dann auch entschieden vom Videoschiedsrichter und auch vom Schiedsrichter auf dem Platz. Ja, doch, so Top-Spiele guckt man sich doch gerne an.
Das stimmt.
Ja, das wäre an sich eigentlich eine gute Überleitung gewesen zum Sonntagabend, aber dazwischen war leider noch was. Sonntag Wolfsburg-Hoffenheim. Wolfsburg gewinnt 2-1. Kurz zusammengefasst, Wolfsburg fängt stark an und lässt auch wieder stark nach. Man hat dann irgendwie, haben die Wolfsburger naja, Gefühl dafür, wie man Spiele wieder spannend macht, die eigentlich gar nicht mehr spannend werden dürfen. Die Wolfsburg war besser und hatte auch die klareren Chancen, ist dann auch durch Steffen und Weghorst 2-0 in Führung gegangen. Bei Hoffenheim hat man irgendwie gemerkt, dass man vielleicht das Spiel, das Euroleague-Spiel noch in den Beinen hatte. Kramaric hat auch noch gefehlt, immer noch. Ja, dann macht man durch Adamian kurz vor Schluss den Anschlusstreffer. Es wird nochmal spannend. Dann kriegt man noch die große Chance, in der 94. einen Elfmeter reinzumachen, aber Munas Dabur scheitert an Kuhn Kastels. Und somit rettet Kastels den Wolfsburgern 3 Punkte und vielleicht auch Klasner dann den Job, man weiß es noch nicht. Ja, aber irgendwas muss ich da tun, dass die Wolfsburger können nicht jedes Spiel, wo sie führen und was sie eigentlich schon sicher in der Tasche haben, hinten raus doch noch durch zwei dumme Aktionen abgeben. Also, das kannst du nicht bringen.
Das stimmt, ja. Der Sonntag war nicht kein elfmeterfreundlicher Sonntag. Wirklich in den paar 10 Minuten 2 Meter verschossen. Der Weghorst hat ein bisschen in De Bruyne gemacht. Irgendwie hat das sich auch durch Ligen Europas gezogen, dass man da links unten vorbeischießt. Ja, also hinten raus war es echt nochmal turbulent. Die letzte Viertelstunde war sehr gut anzuschauen, auf jeden Fall. Die Hoffenheimer leider kein Punkt mehr. In der Bundesliga läuft es nicht so richtig. Ich glaube, seit dem Bayern-Spiel, kann das sein?
Ja.
Seit dem Bayern-Spiel nicht mehr gewonnen haben, auf jeden Fall. Wenn nicht sogar alles verloren, lege ich mich jetzt weit aus dem Fenster.
Ah, das weiß ich
Weiß nicht
nicht.
genau, seit dem Bayern-Spiel. Ja. Ne, gegen Bremen haben sie unentschieden gespielt, also auf jeden Fall nicht alles verloren. Auf jeden Fall kein Spiel mehr gewonnen, aber in der Euroleague läuft es vorzüglich. Das muss man auch sagen, also.
Ja, wobei man da auch noch dazu sagen muss, ersatzgeschwächte Liberetzer, wenn man das so nennen darf. Ich weiß nicht, wie die
Wahrscheinlich ist
Kollegen
eine.
aus Tschechien heißen. Da waren ja irgendwie 15 positive Corona-Tests in der Mannschaft und um die Mannschaft drumherum. Das war schon
Okay, das ist natürlich hart, ja.
ziemlich,
Wobei das
ziemlich
natürlich,
ersatzgeschwächt.
wer war es, schafft der Donetsk gegen Real auch nicht davon abgehalten hat.
Das stimmt.
Ich weiß nicht genau, wie viele die hatten, aber die hatten auch ein paar, meine ich.
Das stimmt. Da war ja dann im Endeffekt auch die A-Jugend auf dem Platz.
Ja.
Ja, aber das ist stark. Also generell muss man mal sagen, dass die Woche international für die deutschen Teams sehr gut verlief. 6 Spiele, 6 Siege.
Auf jeden
Gab
Fall.
es ja auch seit 2014 nicht mehr. Er war stark. Muss man mal so sagen.
Dann kommen wir zum Schlusspunkt des Spieltages.
Yes.
Das war auch also, äußerst unterhaltsam, glaube ich.
Ja, kann man so zusammenfassen.
Und zwar gewinnt Leverkusen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:3. In der ersten Halbzeit schon 4 Tore, da steht es 2:2. Ja, und dann aber nutzen die Leverkusener ihre Chancen und gehen damit 4-2 in Führung. Und der äußerst schöne Schlusspunkt der Partie dann, Valentino Lazaro mit einem unfassbaren Tor in der 94. Spielminute. Eine Flanke von rechts und er macht so ein, weiß ich nicht, fällt so nach vorne und dann mit der rechten Hacke legt er den ins lange Eck. Ich glaube, Radetzky hat sich auch, glaube ich, auch gar nicht so verstanden, was da gerade passiert ist. Ja. aber es kam dann deutlich zu spät, als dass da noch großartig was hätte passieren können. Ja, also wenn die Leverkusener beim Spiel dabei sind, wird es öfter mal turbulent und torreich. Was ja nicht so für ihre allgemeine Ausgewogenheit der Verteidigung und Angriff spricht. Ja, ja im Endeffekt fand ich aber, dass es schon so in Ordnung ging, obwohl sie ja am Donnerstag noch gespielt haben. Die Gladbacher, glaube ich, am Dienstag in der Champions League gespielt. Hätten sie ja eigentlich deutlich frischer sein müssen, so von dem Ganzen her, aber davon hat man nicht wirklich was gesehen, von den 2 Tagen mehr Pause. Und im Endeffekt geht es so komplett in Ordnung, dass sie das Leverkusen 4-3 gewinnen. Ich glaube, Sommer sich hinterher ein bisschen geärgert, dass er das beim 3-2 von Bailey sah, ja, weil Bailey wirklich aus dem äußerst spitzen Winkel da den Ball ihm durch die Hosenträger schiebt, ob man da vielleicht zum Ball gehen kann, dass man halt einfach es komplett irgendwie zumacht, den Winkel oder so. Hat er sich ein bisschen drüber geärgert. Ja, kann er jetzt auf jeden Fall nicht mehr ändern. Und 3 Punkte gehen, beziehungsweise bleiben in Leverkusen.
Lucas Alario macht seinen 3. Doppelpack in Folge. Nur mal, um das mal sacken zu lassen. Lukas Radetzky nach dem Spiel zu dem Tor von Lazaro. Ich habe keinen Hut. Oh Gott, langsam. Ich habe keinen Hut auf meinem Kopf, aber Valentino, geiles Tor, ey. ja, das ist auch so ein bisschen gefeiert. Die Frage ist, wie es ausgesehen hätte, wenn das der Ausgleichstreffer gewesen wäre oder das Siegtor.
Stimmt, ja.
Aber, ja, Zlatan Junior könnte man meinen. ja, ziemlich kranker Schlusspunkt des Spieltags. Aber ja, auch, wie du schon gesagt hast, Leverkusen dann verdient gewonnen, weil einfach frischer. Ja, und dann eben doch den Ticken effektiver als die Borussia.
Ja.
Yes. Dann haken wir den Spieltag ab.
Okay.
Und gehen nach England? Gerne.
Können wir machen, ja.
Da war ja Sonntagabend das Topspiel. City gegen Liverpool. Hast du es komplett gesehen?
Nee, nur teilweise Ausschnitte und dann hinterher als Zusammenfassung auf jeden Fall. Hast du es geguckt?
Mir ist tatsächlich auch leider zu spät aufgefallen, dass das Spiel ja um 5 war, glaube ich. Schon angefangen hat, deshalb habe ich da mal kurz reingezappt zwischendurch, aber ich habe dann auch eher mich auf die Highlights beschränkt.
Ja.
Deshalb, ja, kann ich jetzt so zum Spielverlauf auch nicht allzu viel sagen, außer dass es ein 1-1 war. Liverpool geht durch einen Elfmeter von Mo Salah in Führung. Und Man City gleicht dann aus durch Gabriel Jesus. Was eine super Ball mit und Annahme von ihm war.
Ja,
unter Bedrängnis im Strafraum gegen einen der besten Rechtsverteidiger des Planeten, Trent Alexander-Arnold.
Ja, dann halt.
Ja, bitte.
Echt eine gute Bewegung. Ich glaube auch, dass er den genauso haben wollte, ja, dass er das genauso machen wollte. Und das war echt auf jeden Fall eine gute Bewegung, ja.
Ja, City hatte dann die Möglichkeit, das Spiel komplett zu drehen, wie du vorhin schon angesprochen hast. Hatte Kevin De Bruyne einen Elfmeter auf dem Fuß liegen, aber er hat ihn auch links unten daneben gesetzt.
Ich glaube, er hat echt vorher als alter Wolfsburg-Fan das Spiel geguckt und hat sich das irgendwie abgeschaut, was der Vichos da gemacht hat.
Ja, wahrscheinlich. Also man könnte die übereinander legen und man würde wahrscheinlich kaum den Unterschied sehen. Was ich noch mitgenommen habe aus der Zusammenfassung war, dass Liverpool sich aufs Kontern einigermaßen beschränkt hat und City dann doch mehr vom Spiel hatte. Aber das konnte man ja so erwarten, wenn Guardiola gegen Klopp spielt, dass die einen das Spiel machen und die anderen eben keine Zeit verlieren und schnell nach vorne spielen, wenn sie den Ball haben. Die Punkteteilung hat für Liverpool Auswirkungen auf ihren Tabellenplatz. Ich meine, sie waren vor dem Spieltag Erster.
Sie waren auf jeden Fall Tabellenführer.
Und sind jetzt nur noch Dritter, aber haben auch nur einen Punkt Rückstand auf Leicester. Während City mit 12 Punkten, das heißt 6 Punkte weniger als Leicester und 5 weniger als Liverpool, noch auf Rang 10 zu finden ist. Aber sie haben auch ein Spiel weniger, also sie können dann mit einem Sieg wieder Anschluss finden und da ist tatsächlich noch gar nichts entschieden.
Ja, viele schon gemunkelt, dass Guardiola auch nur noch im Amt ist wegen seines Namens. Ja, ob das so stimmt, wie zufrieden da die Bosse mit ihm sind, weiß keiner so richtig und wird sich zeigen auf jeden Fall.
Ja, wenn man, also wie ich das auch mitbekommen habe, hat er ja relativ viele Spiele diese Saison ohne Aguero und Jesus machen müssen, weil beide irgendwie immer verletzt oder angeschlagen waren. Ja. Wenn du dann diesen Spielstil von Guardiola halt keinen richtigen Neuner zur Verfügung hast, ist dann halt auch schwierig. Und das dann irgendwie am Trainer festzumachen, weiß ich auch nicht. Aber es kommt wahrscheinlich im Endeffekt darauf an, wie es international läuft und ob er es denn schafft, mit City Champions League zu gewinnen, was ja seit längerer Zeit schon das anvisierte Ziel der Clubbosse ist.
Ja.
Aber da ja, bleibt auch abzuwarten, wie es dann so in 4 Monaten aussieht. Ja, sagen wir 5.
Ja.
Ja. Dann lass uns doch mal über die anstehende Länderspielpause sprechen.
Ja.
Es geht, glaube ich, heute Abend los in Leipzig gegen Tschechien. Ein Freundschaftsspiel, meine ich. Der Kader von Joachim Löw war vor dem Bundesligaspieltag 29 Mann groß, meine ich. Aber da fehlen ja jetzt ein paar Spieler, namentlich Halstenberg, Kehrer und Kimmich, die verletzt abgesagt haben. Dementsprechend hat man Riedle Baku noch nachnominiert. Und 8 Spieler, es ist wie in der letzten Länderspielpause, dass 8 Spieler erst später zum Team dazukommen und auch erst die ab dem Samstag dem Bundestrainer zur Verfügung stehen im Nations League-Spiel gegen die Ukraine. Das bewährte Stammpersonal von Bayern. Lass mich mal gucken, Bayern ist noch Ginter, Werner. Ja, Ginter, Werner und die Bayern-Spieler. Ja. Kommen dann Ja, ist dann ein Samstag dazu, wobei es ja tatsächlich auch nur 7 sind, weil Kimmich ja verletzt fehlt. Da ja, habe ich mich nicht gut vorbereitet. Ja, aber was gibt's noch zu sagen?
Und kurz noch auf Baku, wusstest du, Riedle Baku, der heißt ja eigentlich, also heißt er ja jetzt schon so Riedle mit Vornamen, aber eigentlich ist er ja so gar nicht geboren worden, also
Da ist Bote, ne?
Boateng Tsouzi eigentlich
Oh.
geboren, aber Riedle
Ja.
steht jetzt auch in seinem Personalausweis, weil sein Vater ist Riesenfan vom ehemaligen Nationalspieler Karl-Heinz Riedle. Das E hat er aber dann weggenommen, also er wird ohne E geschrieben, sondern Ridle. Und ja, er wollte zwar genauso, dass Baku wie Riedle wird, aber es ist natürlich ziemlich schwierig. Und ja, deswegen steht jetzt irgendwie, weil jeder hat ihn auch so genannt, steht jetzt Riedle auch tatsächlich in seinem Personalausweis. Und jeder, also ich kann ihn auch bisher immer nur unter Riedle Baku. Ich glaube, hätte jemand Boateng Tsouzi Baku gesagt, ich, das ist einfach ein anderer Typ, ja. Und sein Zwillingsbruder, er hat einen Zwillingsbruder, der heißt eigentlich Makana mit Vornamen. Und jetzt darfst du mal raten, wie ihn alle nennen und
Ja, wahrscheinlich auch. Weil, wenn du so fragst, wahrscheinlich Karl oder Heinz oder.
ja, also ja, auch mit R und zwar Rudi, wegen seines Idols Rudi Völler.
Oh Gott.
Sehr schön, ja. Also Rudi
Ist geil.
und Riedle Baku. Sehr schön. Die haben auch schon zusammen anscheinend die Baku-Brüder gemeinsam bei der U21-Nationalmannschaft gespielt, weil Rudi oder Makana, wie auch immer, steht bei Zweitligist Holstein Kiel, spielt er.
Das
Ja,
stark. Und
das
dazu
nur
auch,
nebenbei.
das ist stark. Ich habe mal geguckt, was so das Internet schreibt. Und tatsächlich sowohl bei T-Online als auch bei Sport1 steht, dass Löw Riedle Baku nachnominiert. Also, das scheint sich jetzt auch in der Fußballerwelt so eingeprägt zu haben, dass der Baku mit Vornamen Riedler heißt, anstatt Bote Zonzi oder wie auch immer. Es gibt tatsächlich auch wieder zwei Debütanten. Einmal von Augsburg Felix Udokai, der ein relativ unglückliches Wochenende hinter sich hat, nachdem er den Elfmeter verschuldet hat. Und Philipp Max von Eindhoven. Da hätte ich auch noch eine lustige Geschichte dazu. Dass Philipp Max war ja bei Augsburg einer der Top-Vorbereiter der Bundesliga, eine Zeit lang. Und wurde von Joachim Löw tatsächlich nie so richtig beachtet und in Betracht gezogen, dass er mit zur Nationalmannschaft genommen wird. Was auch Stefan Reuter, weiß der Stefan? Ja. Manager von Augsburg nicht so gut fand. Und da hat er sich auch ein bisschen zu geäußert und meinte, dass es irgendwie, ja, dass es vielleicht am Club liegt, dass Augsburg einfach unter dem Radar vom Nationaltrainer fliegt. Und jetzt lustige Geschichte dazu, dass bei der ersten Nominierung von Philipp Max auch gleichzeitig ein Augsburg-Spieler mitnominiert wurde. Fand ich tatsächlich ein bisschen lustig. Aber ich gehe davon aus, dass sich der Herr Löw da, dass er das leistungsbedingt gemacht hat und ohne irgendwelchen Hintergedanken, dass. Um Augsburg zu zeigen, dass Philipp Max zu dem Zeitpunkt doch noch nicht so stark war, wie er jetzt war. Ja, finde ich auch lustig.
Das stimmt, ja. Dann hat Löw noch in seinen Pressekonferenzen und seinen Aussagen ja, einmal die Tür für Mario Götze ein wenig einen Spalt breit aufgestoßen. Er meinte nur, dass sie ihn nicht aus den Augen verlieren und er habe immer wieder Kontakt mit ihm gehabt. Und er freut sich, dass er jetzt wieder regelmäßig spielen kann und so weiter. Also eventuell gibt es da was zu vermelden irgendwann demnächst. Und er lässt ein kleines Hintertürchen offen für Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller. Indem er sagt, dass sich eventuell, wenn im nächsten Jahr durch Ausfälle von Schlüsselspielern, dass es sich da eine neue Situation ergibt, dass er das bewerten wird und eventuell über Alternativen nachdenken wird. Also hat er mal zumindest das Gartentürchen ein Spalt breit aufgestoßen.
Ja, also eigentlich kommt er ja nicht drum rum, die drei zu nominieren, weil es sind ja unfassbar stark. Und allein das, was Thomas Müller gerade abreißt auf der 10 bei Bayern. Ja, im Normalfall kommt er ja nicht drum rum. Aber ich meine, mittlerweile ist die Zeit, glaube ich, auch nicht mehr da, um diesen Fehler, dass er die drei quasi rausgeschmissen hat, zu revidieren. Und ich glaube auch, dass Löw sich selber keinen großen Gefallen tut, wenn er die drei dann doch wieder nominiert.
Das stimmt, ja, weil ja damals auch die Art und Weise nicht ganz so die feinste Art war. Und die Spieler sich auch ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben. Ja, mal sehen.
Ich bin auch mal gespannt, wenn sie eingeladen werden, was sie dann...
Vielleicht sagen sie, oh nee, ich habe schon Termine.
Also, ja, könnte ich natürlich auch nachvollziehen, so wie das abgelaufen ist. Ja. Dass sie einfach sagen, nee, Jogi, machen wir nicht mehr. Ja, bleibt spannend. Sehen, wie die Nationalmannschaft sich so entwickelt im Hinblick auf die anstehende Europameisterschaft.
Ja.
Ja, da hat man ja jetzt mit Tschechien und der Ukraine eher Gegner, die eigentlich nicht in einer Gewichtsklasse mit Deutschland zu finden sind. Eigentlich. Und mit Spanien dafür einen, der ja, die den Umbruch schon erfolgreich abgeschlossen haben, kann man meinen. Und es wird spannend zu sehen sein, was die Nationalelf in Leipzig gegen die Ukraine und in ich gehe von Madrid aus gegen Spanien so zeigt. Und wie die Nations League dann, meine ich, schon beendet wird, oder? Das müssten doch die letzten beiden Spiele sein.
Das ist eine sehr gute Frage.
Also man spielt ja, ich gehe von aus, man spielt zweimal gegen jede Mannschaft. Man hat zu Hause in Stuttgart gegen Spanien gespielt, in Kiew gegen die Ukraine. Dann meine ich in Basel gegen die Schweiz und in Köln gegen die Schweiz. Das heißt in vier. Ja. Ja, vielleicht hat man da ja dann sogar Chancen, den Titel zu holen, wenn man da jetzt, wenn man beide Spiele gewinnt, müsste man nach meiner Rechnung Erster sein. Dann kann man ja die Nations League vielleicht mal im Final Four Turnier gewinnen. Wer weiß.
Das stimmt, da kommt man nur als Erster quasi rein, ne?
Ja, genau, oder? Da spielen dann die vier besten Mannschaften, also die vier Gruppenersten aus den ersten Gruppen gegeneinander, dann im Halbfinale- und Finalmodus.
Okay, ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann aussieht, ob dann gelost wird, dass dann Gruppe A der Sieger gegen Gruppe D spielt oder ob das vorher schon so feststeht.
Ja, okay.
Aber ja, es sind dann zwei Spiele, wenn du die Gruppe als Erster abschließt, wo du deine Chance hast, diesen Titel zu holen. Und ich meine, der Letzte in der Gruppe müsste eigentlich absteigen in diesen B-Topf. Mhm. Aber ich meine, das war ja bei der letzten Nations League auch so. Und dann hat man doch aufgestockt auf vier Mannschaften. Und deshalb durfte Deutschland doch drinnen bleiben.
Ja.
Ja, mal sehen. Also nach der letzten Nations League-Saison wäre es natürlich schön und balsam für die Seele, wenn man sich für das Finalturnier qualifizieren könnte.
Das stimmt, ja.
Aber, ja.
Allgemein auch irgendwie ein bisschen Ruhe, um die Person Löw reinzubringen, ne?
Ja, also für ihn wäre es auf jeden Fall wichtig, dann das Turnier zu bestreiten.
Ja, ja.
Ja, aber ich gehe mal von aus, dass die Nationalmannschaft nächste Woche auch nochmal eine große Rolle spielen wird. Wenn wir auf jeden Fall über die drei Spiele reden.
Ja. Ich habe auch noch natürlich drei Tore vorbereitet.
Ja, natürlich. Ich sag mir so zum Abschluss, ne?
Ja.
Ich habe die natürlich nicht vergessen. Ich wollte nur noch ein bisschen die Zeit überbrücken, damit ich nochmal alle Tore hervorrufen kann und mir nochmal merken kann, welche Tore du schon angesprochen hast.
Ja, ich habe drei Tore vorbereitet. Eins habe ich aus der brasilianischen Liga mir rausgesogen irgendwo.
Ja, dann top, die kenne ich alle.
Botswanischen League 1. Okay. Also, dass meine Leistung letzte Woche nicht ganz so schlecht aussieht. Ja.
Ja, mach doch mal. Mach doch mal das 3-0 von FC Santos gegen Flamengo.
ja. Bist du schon bereit?
ja, komm. Wird nicht besser. Wird nicht besser.
Also, darf ich wieder nicht vorlesen, weil ich hier natürlich auch gucken, wer es geschossen hat, welches Team.
Mach das doch mal.
Tor Nummer 1. Der Ball wird im Mittelfeld schnell vorangetrieben. Es ergibt sich eine 4-gegen-4 Situation. Er spielt den Ball nach halb links. Der offensive Mittelfeldspieler nimmt kurz an und spielt ihn dann schnell weiter durch auf den startenden Offensivmann, der super gestartet ist. Dieser befindet sich nun frei im 16er. Wird nicht wirklich angegriffen und schießt mit links in die rechte untere Ecke. Tor für?
Mit links in die rechte untere Ecke?
Ja.
Das müsste... Lass ich nur mal kurz über die 4 gegen 4 Situation nachdenken. 1-0 Wolfsburg, Renato Steffen.
Das ist korrekt. Sehr gut.
Das ist mal, schön. Solider Start.
Kurz auf Abseits überprüft und dann aber war es, nachdem die Linie gezogen wurde, kein Abseits und somit hat es gezählt. 1-0 für Wolfsburg. Gut.
Yes.
Gut rausgespielt. Dann kommen wir zu Tor Nummer 2. Der Stürmer wird vom Mittelfeldspieler im rechten Halbfeld angespielt. Er hat alle Zeit der Welt, wird nicht angegriffen und schlägt eine Flanke in den 16er. Dort geht der Verteidiger viel zu unentschlossen zu Werke. Er kann nicht klären. Der Stürmer schnappt sich den Ball, steht 6 Meter frei vor dem Tor und kann links unten vollenden. Tor für
Hertha BSC Berlin. Christoph Piontek flankt. Jaume Leo nimmt ihn wunderbar runter. Stimmt, und Luke Bacchio macht ihn irgendwie rein. Also.
Das ist korrekt, ja. Hat er ihm die ganze Arbeit abgenommen, den Ball wunderbar angenommen.
Ja, schöne Flanke, aber ich meine, wenn er so viel Zeit hat, dann kommt die Flanke halt auch dahin, wo sie irgendwie hinkommen muss.
Das stimmt, ja. Weil die Chance war natürlich da, das Ding noch zu verteidigen, aber wurde versäumt.
Achso, das war da übrigens das 2-0 für Hertha, das habe ich gar nicht gesagt.
Ja, ist richtig. Dann Tor Nummer 3. Der Ball in der eigenen Hälfte auf der rechten Seite. Der Mittelfeldmann kommt an den Ball, spielt einen sehr starken Diagonalball auf die linke Seite und macht sich sofort im Vollsprint auf den Weg zum Strafraum. Der Stürmer nimmt links den Ball an, treibt ihn ein paar Meter und spielt vom linken Strafraumeck einen flachen Ball in den Rückraum auf den nachgerückten Mittelfeldspieler. Dieser trifft direkt aus 17 Metern in die linke obere Ecke. Tor für?
Ja, das war stark. Da habe ich so ein bisschen drauf gehofft, dass du das Tor nimmst.
Fuck!
das war Robert Andrich mit dem 1-0 Endo 3 mit dem 2-0 für Union Berlin gegen Bielefeld.
Das ist auch korrekt, ja.
Klasse Aktion, da holt er sich erst den Ball, schickt Kruse da mit einem ziemlich geilen Diagonalball und geht dann im Vollsprint durch. Klasse Aktion von Andrich. Das Tor habe ich mir tatsächlich auch gemerkt, weil ich ihn bei Kickbase habe und ich freue mich dann tatsächlich auch eher so, wenn es jetzt ein Spiel ist ohne Frankfurt-Beteiligung, freue ich mich dann auch eher so Kickbase-mäßig. Und da habe ich natürlich dann dankend diese, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es gibt, mitgenommen und ein bisschen gefreut, dass der Andrich Tor gemacht hat.
Stimmt, war echt ein schönes Tor, ja. Kann man nicht anders sagen.
Aber ich habe eigentlich so spekuliert, dass du vielleicht das Alario-Tor nimmst, den er da so schön in den Winkel schlänzt. Easy. Oder den Lazaro-Scorpion-Kick. Wäre auch relativ easy gewesen.
Das nächste Mal nehme ich einen von den 6 Elfmetern. schießen in unterschiedliche Ecken.
Ich hab tatsächlich auch, also ich habe mir mal wieder gestern Abend die Spiele nochmal angeguckt wegen der Tore. Ich war hart am Überlegen, ob du das Tor von Leipzig, das 1-0, da diese Freistoßvariante, ob man die mit reinnehmen kann oder nicht. Man muss ja nicht sagen, dass es ein Freistoß war, dann kommen. Ne?
Ja,
da habe ich kurz gedacht, dass du nach letzter Woche mich irgendwie so durch so ein Tor kriegen willst. Ja. Aber ja, nimm doch beim nächsten Mal einfach einen Elfmeter.
Ja, muss ich noch ein paar Tricks einfallen lassen. Sehr ja, stark. Schön.
Stark. Das freut mich, dass die Quote bleibt.
Ja.
Tippspiel für diese Woche fällt ja flach, weil Länderspielpause ist.
Stimmt.
Besser für dich.
Wie ist jetzt der Gesamtstand? Ganz leise, also du brauchst mal ganz leise sagen. Also,
lass ich mal ganz recht.
Wir hören hier, es ist nur ganz, ganz leise nur.
Es steht 38 zu 32 für mich.
Es geht, ich hätte es jetzt fast noch schlimmer erwartet. Aber sechs Punkte hin.
Ja, sechs Punkte hin. Nachdem du am ersten Spieltag mit reingeführt hast.
Ja. Na gut, es sind ja noch ein paar Spiele zu spielen.
Ja, ist richtig. Das ist richtig. Das ist noch ein langer Weg. Ein sehr langer Weg.
Ja. Okay, yes. Hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr tatsächlich.
Ich auch nicht mehr. Und ja, dann hoffen wir natürlich auf erfolgreiche Länderspiele die nächste Woche. Und in dem Sinne hat mir wieder Spaß gemacht. Und dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche. Tschüss.